Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und ich hatte euch in der letzten Folge mit Oskar Zertovic schon angekündigt, dass ich in diesem Format gerne noch einmal über den Tod von Manfred Werner sprechen möchte, von Manni Werner, der sehr viele Dienste rund um die SG Flensburg-Handewitt hat. Und ich hatte angekündigt, dass ich das mit Menschen machen möchte, die ein bisschen was zu Manni Werner sagen können, die gemeinsam mit ihm gewirkt haben und mit ihm zusammen auch viel erlebt haben. Und ich habe, glaube ich, zwei solche Gäste gefunden, nämlich zum einen SG-Präsident Dirk Schmeschke. Moin, Dirk.
Hallo, Yannick.
Und zum anderen Friedrich Eils, Beiratsmitglied der SG und Vorsitzender des Stammvereins TSB Flensburg. Moin, Friedrich.
Moin, zusammen.
Es ist natürlich kein schönes Thema. Verlust ist nie ein schönes Thema. Manni Werner ist am 25. Oktober im Alter von 87 Jahren verstorben. Einleitend. Podcast ist ja, wir wissen, wir haben auch viele jüngere Hörer und viele von denen können wahrscheinlich gar nicht so richtig einschätzen, was Manni Werner eigentlich alles für die SG gemacht hat und was die SG, wie sie heute ist, ihm zu verdanken hat. Deswegen einmal, Dirk, in nur mal ganz kurzen Worten einleitend, welche Funktion hatte er alles und was hat er alles gemacht? Bevor wir dann natürlich im Nachhinein da ein bisschen konkreter drauf eingehen.
Naja, ich kenne Manni ja nun schon viele, viele Jahre. Auch noch als junger Spieler bei der SG Weiche Handewitt. Da liegen ja eigentlich die Wurzeln von Manni oder die Wurzeln auch der SG. Zusammen betone ich immer wieder, weil hier sitzt ja auch Friedrich als Vorsitzender des Stammvereins TSB. Die Wurzeln sind ja sehr früh gelegt worden für die heutige SG Flensburg Handewitt. Und da hat Manni auf jeden Fall wesentlichen Anteil dran gehabt. Und meine Erinnerung an ihn ist natürlich auch die, dass ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber zumindest doch einige Jahre zusammen mit ihm auch Geschäftsführer der SG war. Und da muss ich auch sagen, das war eine gute Zeit, da habe ich viel von ihm gelernt, ist aber schon relativ lange her. Aber das ist so jetzt ganz spontan das, was ich jetzt sagen würde, wenn ich an Manni jetzt im Moment denke und die Spuren, an die man dann immer denkt, die hat er schon hinterlassen.
Friedrich, wann hast du ihn zuletzt getroffen und wie wirst du ihn in Erinnerung behalten?
Ja, ich habe ihn ein paar Wochen vor seinem Tod zuletzt getroffen. Und eigentlich war er wie immer, sage ich jetzt mal, nur dass er natürlich schon körperlich sehr angeschlagen war. Aber ich behalte ihn in Erinnerung als einen großen Netzwerker im Bereich des Handballs, sowohl innerhalb der SG als auch national und auch teilweise ja auch international. Manni kannte ganz viele Leute und hat... war immer hautnah an den Leuten dran und wusste immer, was als nächstes auf die SG und beziehungsweise auch auf die internationale, nationale Handballwelt zukommt.
Dirk, wie war es bei dir? Wann hast du ihn zuletzt getroffen?
Relativ kurz vor seinem Tod. Ich habe ihn mehrfach besucht und habe da auch engen Kontakt mit der Familie gehabt und auch mit seinem, wie ich glaube, guten Freund, Professor Neugebauer, der ihn ja auch mitbegleitet hat in den letzten Tagen. Und wie gesagt, er ist ja am Ende, er war ja nicht nur zwischenzeitlich oder auch schwer krank, sondern er war dann jetzt am Ende, glaube ich, auch am Ende seiner Kräfte und hat dann auch, finde ich, seinen Weg gefunden, woanders hinzugehen.
Nächstes Jahr ist es 50 Jahre her, eigentlich unglaublich, dass die SG Weiche Handewitt gegründet wurde 1974. Dirk, natürlich warst du daran jetzt nicht beteiligt, aber du hast eben selbst gesagt, du hast bei der SG Weiche Handewitt ja selbst gespielt. Kannst du uns erzählen, wie Manni Werner daran mitgewirkt hat, dass diese Gründung damals zustande gekommen ist?
Die erste Gründung der SG Weiche Handewitt?
Genau.
Ja, das war... ich glaube, Manni war clever genug und hat gesehen, dass es in Weiche keine Halle gab. Damals war ja auch relativ viel Feldhandball oder man ist ausgewichen in andere Hallen. Und Handewitt hatte eine neue Halle. Und ich glaube, da Friedrich wird das sicherlich auch ein bisschen noch wissen, aber dann hat es eben diese Gespräche damals zwischen Günter Ahlers, dem damaligen Bürgermeister, gegeben, Horst Andresen und auch sicherlich Manni Werner und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie eine Halle finden, wo wir Handball spielen können. Und dadurch ist die SG Weiche Handewitt entstanden. Also zumindest von den Gründungsvätern so ins Leben gerufen. Das war auch kein kurzer, schneller Weg. Ich weiß aber und kann mich noch gut daran erinnern, dass das irgendwann auch legendär geworden ist, diese Gründungsgeschichten, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Da gibt es echt viel, was man erzählen kann.
SG Weiche Handewitt, bestehend damals aus dem Verein Handewitt SV und ETSV Weiche, dessen Vorsitzender Manni Werner ja war. Und witzig, Dirk, du hast das Buch auch mitgebracht, die SG-Story. Ich habe es ja auch auf dem Tisch liegen, weil ich natürlich auch noch mal reingelesen habe, weil man da ja unter anderem das Vertragswerk sich einmal in Auszügen damals auch angucken kann. Und alleine so Dinge wie die Vereinsfarben sind blau-weiß-rot. Das zeigt ja einfach, es ist der Ursprung dessen, was heute da ist, Friedrich.
Ja, das war so. Es ist so. Wir blicken ja zurück. Ich bin ja erst Ende der 80er Jahre nach Flensburg gekommen und habe dann ja irgendwann Manni Werner kennengelernt und natürlich auch die TSB-Seite. Und die TSB hatte ja auch eine Handballhistorie vorher schon, aber Weiche Handewitt hatte ja den TSB dann irgendwann, kann man sagen, überholt. Aber keiner kam so richtig mehr zurecht. Und das war ja die Größe von Manni Werner, dass er das erkannt hat, dass man einfach auf der Basis nicht weitermachen konnte. Und deswegen haben wir irgendwann Kontakt bekommen, ich glaube, es war Anfang 89, und haben dann erstmal auf der Ebene Manni Werner und TSB-Ebene und später dann auch mit Handewitt uns zusammengesetzt, was können wir machen. Und dann hatte Manni Werner die Größe, dass der ETSV Weiche dann eben zurücktrat und damit den Platz für den TSB Flensburg machte. Bestand also nicht darauf, dass drei Vereine in der SG bildeten. Das wäre ja gar nicht gegangen, dann hätten ja so viele Leute mitreden wollen. Das war ja damals schon in den ersten Jahren unwahrscheinlich schwierig. Und da war Manni ja eine verlässliche Größe, dass wir dann auch in der Spur bleiben da. Wir hatten ja so ein bisschen, als wir uns kennenlernten, auch mit der SG, als wir die gebildet hatten, ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Manni Werner ging es hauptsächlich darum, sag ich mal, ein bisschen von der Fahrstuhlmannschaft wegzukommen. SG Weiche Handewitt damals, musste ja immer gegen den Abstieg kämpfen. Und ich hatte ja irgendwie ein anderes Modell vor Augen, eine andere Ambition. Und da mussten wir sozusagen uns irgendwann im Laufe der Jahre anpassen. Also meine Ambition war dann, möglichst weit nach vorne zu kommen, irgendwann auch Meisterschaften zu spielen. So war ja unser Modell ausgelegt. Und Manni hatte ja mir im Auge erstmal das Bestehende abzusichern. Also wir haben uns dann ja auch mit Hilfe von anderen Leuten, die dann dazugekommen sind, angepasst und haben uns dann zusammengerauft.
Die Bereitschaft, mit dem eigenen Verein zurückzutreten, ist ja durchaus bemerkenswert, weil bei der ersten Fusion zur SG Weiche Handewitt war das ja oft noch der Ausschlussgrund. Da gab es ja auch verschiedenste Vereine, ich habe es auch noch mal nachgelesen, die in Frage gekommen wären. Aber da hieß es dann ja immer, kommt Weiche nicht zu kurz und so weiter und so fort. Das heißt, da hat sich ja auch viel entwickelt. Dirk, wann bist du zur SG Weiche Handewitt gekommen?
78 und 79 das erste Mal in der ersten gespielt. Also das ist schon einige Zeit her.
Und Manni Werner war Manager, wenn man das so sagen kann, Manager, aber natürlich nicht hauptamtlich, sondern damals ehrenamtlich. Wie hast du ihn da erlebt?
Ja, also Manni Werner war schon Manager, so eine Art Manager, würde ich das jetzt mal nennen. Aber der eigentliche, der mich als Spieler zur SG geholt hat, war damals Henning Lorenzen. Das muss man so sagen. Das war ja auch ein kongeniales Verhältnis, was die irgendwie dann entwickelt haben. Das war ja damals die Schleswiger, Holger Thiessen, Jan Glöe und so, die dann alle auch zur SG gekommen sind, unabhängig von den alten Weichern und von den alten Handewittern. Die Namen habe ich jetzt alle immer noch so zum Teil im Kopf, weil ich mit denen auch noch gespielt habe. Aber dieses Zusammenführen war eigentlich die Stärke von Manni. Und das hat sich schon sehr früh, das haben wir ja auch schon des Öfteren jetzt gesagt und wiederholt, sich als väterlicher Freund gekümmert hat und gar nicht mal so am Ende den Sport im Mittelpunkt gesehen hat, den reinen Sport. Das hat er den anderen überlassen. Wobei, wenn es drauf ankam, dann hat er auch schon gemeint, er könnte auch auf der Bank sitzen und Trainer sein. Hat er auch hin und wieder gemacht.
Väterlicher Freund, wie hat sich das geäußert?
Naja, er hat immer... Wir waren damals keine Profis, wir waren, ich sag mal, erstmal lupenreine Amateure. Wir haben damals gekämpft um Wäschegeld, um Fahrtkosten und solche Dinge. Wir haben aber alle unsere Berufe gehabt oder haben studiert und da hat er uns geholfen. Ich kann ganz viele Spieler nennen, denen er eine berufliche Perspektive ermöglicht hat. Entweder bei der damaligen Feldmühle oder in anderen Berufen, die dazu gehört haben. Da gibt es genügend Beispiele. Wir jungen Studenten, die wir damals, ich sag mal, dann nicht so viel Geld hatten, da Da hat er dann gesagt, so, jetzt geh mal einkaufen, jetzt kriegst du hier D-Mark, jetzt leihe ich dir, hat er mal gesagt, jetzt leihe ich dir mal ein paar D-Mark, damit du was Ordentliches zu essen hast. Und hat, und das finde ich, da kann man auch, das spricht für Money, und hat gesagt, und irgendwann kriege ich das mal von dir wieder. Aber er hat nie das eingefordert. Ne? Also, aber das war eben Money. Da kann ich mich noch an genügend Beispiele erinnern, nicht nur von mir, sondern auch von den Spielern oder den jungen Spielern, mit denen wir damals zusammen ja diese SG-weiche Handewitt gemacht haben, die eigentlich damals die richtige Mannschaft dieser Region war. Wir kamen ja aus Nibel, Nordfriesland, Dreier, Schleswig, Flensburg. Und das war ja eigentlich die Basis. Und da hat Manni sehr väterlich dafür gesorgt, dass wir uns hier wohlfühlen.
Wie lief damals so eine Vertragsverhandlung ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, nicht wie heute. Ganz anders. Also zum Teil wurde dann auch mal was auf den Bierdeckel geschrieben. Aber wir haben keine richtigen Verträge in dem Sinne. In der ersten Zeit nicht gehabt, später schon. Also als ich dann auch ein bisschen länger gespielt habe und im zweiten Teil meiner Karriere, da waren wir schon, sag ich mal, eher Halbprofis. Aber wir haben damals, und ich hoffe heute immer noch, da galt auch ein Wort. Also wenn man was abgesprochen hat, dann wurde es auch eingehalten.
Was war, du hast schon gesagt, wie sehr er sich gekümmert hat, was waren sonst die Tätigkeiten eines Managers damals zu der Zeit? Worum musste der sich kümmern?
Na, ich glaube, Manni hat damals auch, jetzt wir reden über die weiche Handewitt-Zeit, ne? Ja. Also Manni hat damals auch gute Mitstreiter gehabt. Also ein Günther Ahlers hat dafür gesorgt, dass die Halle voll wurde. Horst Andresen hat dafür gesorgt, dass das Umfeld stimmt mit, ich sag mal, Erweiterung, Ertüchtigung der Halle. Da hat er viele Helfer gehabt. Er hat immer, das muss ich auch sagen, und das hat er auch bewusst mit Unterstützung, glaube ich, machen dürfen. Er hat immer auch sein Büro der Feldmühle damals an der Seite gehabt. Und da haben wir oft gesessen und da hat er ganz viel eigentlich auch geregelt. Was damals ja, waren ja ganz andere Strukturen. Und das war eigentlich auch die Stärke. Also Manni hat auch immer andere Menschen dann mitgenommen.
Friedrich, du hast eben schon ein bisschen den Bogen zur SG Flensburg-Handewitt gespannt, 1990 dann. Da warst du dann ganz, ganz eng dabei. Und du hast auch schon gesagt, wie sehr er dort seine Fähigkeiten eingebracht hat, ja auch so ein paar Gegenpole aufzuweichen.
Genau. Das war so. Also wir hatten ja andere Ziele, als es uns gelungen war, auch viele Geschäftsleute hinter uns zu bringen in Flensburg. Das war ja das Ziel eigentlich auch der Fusion, sage ich jetzt mal, der Neubildung. Und die haben natürlich auch gewisse Erwartungen dann gehabt. Und da haben wir natürlich schon so ein bisschen, ein bisschen mehr auch auf die Erfolgsorientierung geachtet. Da gab es dann auch häufig mal Diskussionen, wie wir mit den Spielern umgehen, welche Erwartungshaltung wir ausdrücken. Es war ja so, dass Dirk hat es ja angedeutet, dass die Zeit davor, da waren die Spieler ja auch ganz viel bei der Feldmühle zum Beispiel beschäftigt, bei Mannis Arbeitgeber. Das war ja das Wesentliche, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz dann kriegen und auch eine berufliche Perspektive auch für die Zeit danach hatten. Aber als wir dann Anfang der 90er Jahre, da waren wir ja praktisch recht schnell beim Vollprofitum. Und dann haben wir gesagt, müssen wir auch andere Erwartungen an die Spieler haben. Dann kann es ja nicht angehen, dass wir, irgendwo immer Verständnis haben, wenn es dann nicht die volle Zielorientierung da ist. Aber das hat sich so nach und nach angeglichen. Und da habe ich mich eigentlich mit Manni immer gut verstanden. So nicht. Aber wir haben schon sehr offen diskutiert, gerade wenn wir verloren haben.
Dirk, du hast gesagt, es gab auch in der Gründungszeit die ein oder andere Anekdote.
Da gibt es viele. Also es war ja nicht leicht, sowohl bei der SG Weiche Handewitt die Gründung, als auch bei der SG Flensburg Handewitt die Gründung. Da kann ich mich gut dran erinnern, da hat es natürlich auch, viele Dinge gegeben, wo nicht alles reibungslos lief und wo man erstmal alle versuchen musste, unter einen Hut zu kriegen und zusammenzukriegen. Und da hat Manni, also jetzt ist in dem Sinne keine Anekdote, davon gibt es noch ganz andere, immer versucht, alle zusammenzubringen. Und immer, Sprüche gebracht, die eigentlich dann am Ende auch immer zutreffend waren. Also wer die Vergangenheit nicht kennt und die Gegenwart nicht schätzt, kann die Zukunft nicht verstehen. Das war einer der Sprüche, die hat Manni immer dann gebracht, wenn es Stress gab. Oder Manni hat gesagt, so jetzt setzen wir uns erstmal hin und jetzt reden wir erstmal. Das war, fand ich, eine große Stärke. Habe ich auch viel von gelernt damals. In der Zeit der SG Weiche Handewitt. Aber das hat sich natürlich auch auch so fortgesetzt. Und ich weiß, Friedrich, ich würde das bestätigen, die erste Zeit der SG Flensburg-Handewitt war nicht leicht. Da musste viel gesprochen werden, persönliche Eitelkeiten mussten ausgeräumt werden. Das Verständnis dafür, dass das der richtige Weg ist, ist so. Eine Anekdote ist die, als die SG Flensburg-Handewitt gegründet wurde, da war ich, bin jetzt nicht ganz sicher, aber zu dem Zeitpunkt war ich Kapitän der SG Weiche-Handewitt. Da ist Manni zu mir gekommen und hat gesagt, morgen geht ihr, wir waren ja auch alle Mitglieder im Handewitt SV, später waren wir auch alle Pflichtmitglieder im TSB. Ihr geht jetzt morgen zur Abstimmung, war unter der Osttribüne damals. Und damit das klar ist, ihr stimmt alle für die Fusion. Da wird jetzt nicht lange diskutiert. Das war eine Ansage, die war ganz klar gemacht. Und wir sind geschlossen hingegangen als Mannschaft und haben dann bei der entscheidenden Frage, das war ja eine Vereinsfrage, haben wir natürlich auch alle unsere Hand gehoben und gesagt, richtig gut. Aber da kann ich mich gut dran erinnern, damit das klar ist, ihr geht da morgen hin. Und ich glaube, er hat genau beobachtet, ob alle auch die Hand heben oder nicht.
Also er konnte auch geradeaus und
klar, so konnte er schon.
1990 ist er kurzzeitig zurückgetreten, Friedrich. Was war da los?
Ja, das war kein Stress mit mir. Haben ja viele vermutet, es war aber Stress mit Nocker Sedarusic. Der war ja unser Trainer. Und Manni Werner hat dann zu mir gesagt, er hat ja zu Weiche-Handewitt-Zeiten schon einige Trainerwechsel gehabt in der letzten Zeit, weil gerade wenn man immer sportlich unter Druck steht, dann guckt man ja auf den Trainer. Und dann gab es ja wieder Probleme, auch als wir dann zuerst die SG gegründet haben. Wir hatten ja eigentlich andere Ziele schon und Nocker hat sie ja nicht erreicht. Und dann gab es wohl große Meinungsverschiedenheiten zwischen Nocker und Manni. Und das hat Manni gesagt, ich kann ja nicht schon wieder einen Trainer entlassen. Irgendwie mache ich ja anscheinend auch was falsch. Und ich höre jetzt erstmal auf und dann müsst ihr sehen. Und daraufhin habe ich ja Dirk mit den Stärkern, der war ja schon vorher auch ein bisschen so im Bereich Marketing unterwegs, aber Dirk ins Boot geholt und wir haben ja Nocker dann als Trainer behalten. Gut, irgendwann hat sie das beruhigt, da war man nie wieder dabei.
Er wollte also einfach ein Signal setzen in der Zeit.
Ja, ein bisschen, wenn man ganz, es gab auch ein bisschen Stress mit Henning Lorenzen damals, muss man auch dazu
sagen,
Orientierung, weil wir haben ja zwei Mannschaften zusammengeschlossen, also TSB relativ erfolgreich, deutlich erfolgreicher und daraus musst du dann zwei Mannschaften machen. Friedrich guckt jetzt, aber es war so, Friedrich, sportlich meine ich. Und daraus musste man dann ja zwei Mannschaften formen und da gab es eben unterschiedliche Richtungen. Wenn man sich daran erinnert, ist dann nachher auch Henning mit einer großen Truppe, glaube ich, nach Tarp gegangen. Ne? War das nicht so in die...
Irgendwann,
später. Ja. Aber da haben wir versucht, eben auch alles zusammenzukriegen. Das war nicht ganz so einfach. Aber das ist schon so, dass es gab da ziemliche Probleme in der Zeit zwischen Nocker und Manni.
Man muss vielleicht ergänzen, die Vergangenheit mal den goldenen Pinsel, ne? Das kann man ja immer so sagen. Manni hat damals schon erkannt, also weil er sagt, Weiche-Handewitt war deutlich sportlicher. Weiche-Handewitt war eigentlich finanziell am Ende, da muss man dazu sagen, als wir damals eingestiegen sind als TSB. Also nicht, dass die pleite waren im Sinne, aber die hätten das auf dem Niveau nicht mehr halten können. Und das hat Manni ja erkannt im Unterschied zu einigen anderen, die ja dann bis zuletzt, und Henning Lorenzen zum Beispiel auch immer noch gegen die SG, die wurde ja Super-SG genannt, das hört sich natürlich auch ambitioniert an, ne? Gegen diese Super-SG waren. Also das war Manni, hat das ganz realistisch erkannt, das Weiche-Handewitt, das war eine Ära, die war eigentlich zu Ende. Und da muss man nicht nachtrauern im Sinne von, wie wäre es gewesen, wenn das nichts geworden, wenn das anders gekommen wäre. Das ging einfach nicht mehr.
Nee, genau, aber das ist ja auch so gekommen. Wir sind ja jetzt eine Super-SG.
Die SG wurde tatsächlich dann ja immer erfolgreicher, machte sich dann ja auch international Namen, holte die ersten Europapokaltitel. Friedrich, da haben wir schon mal, wir hatten ja einmal eine dreiteilige Folge zum 30-jährigen Bestehen, wo wir über die einzelnen Jahrzehnte gesprochen haben. Da haben wir auch viel über die 90er Jahre gesprochen. Also wer noch ein bisschen mehr über diesen Werdegang hören will, der kann da gerne noch mal reinhören. Der SG-Geschäftsführer wurde dann irgendwann hauptamtlich.
Ja, wir haben ja, Manni Werner war ja Manager, wie das heute, das ist ja heute vieles so, viele sind ja Manager, aber war ja praktisch ehrenamtlich tätig. Und 1995 haben wir ja die GmbH und Co. KG gegründet, haben wir das wirtschaftliche Risiko ja ausgelagert von den Vereinen weg auf die GmbH und Co. KG. Die Stammvereine sind ja zwar noch irgendwo da Gesellschafter, aber sind zahnlose Tiger, sage ich immer. Könnten viel sagen, aber da sie kein Geld haben, können sie eigentlich nicht so viel sagen, also um so einen Betrieb zu fahren. Dann ab 95 wurden ja Dirk und Manni ehrenamtliche Geschäftsführer und irgendwann haben wir dann ja wurden die hauptamtliche Geschäftsführer der GmbH und KG. Vorher waren sie ja ehrenamtlich. Aber sie waren eigentlich, es waren zwei hauptamtliche Geschäftsführer, aber sage ich jetzt mal, nicht im Sinne davon, dass sie nun hochbesoldet wurden, sag ich mal so. Das kann man jetzt nicht sagen.
Dirk, du hast dann einige Jahre zusammen mit Manni Werner das gemacht und dann auch danach alleine, als er sich dann von diesem Posten zurückgezogen hat. Was hast du im Alltag von ihm lernen können?
Naja, wir haben viel gesprochen. Ich habe viel von seiner Erfahrung profitiert. Er war ja auch in der Feldmühle, ich sage immer noch Feldmühle, war er ja, ich sag mal, schon eine große Nummer. Er war ja Vorsitzender des Betriebsrats, glaube ich, wenn ich das so richtig... Des Gesamtrats. Ich glaube sogar weltweit, mit seinen überragenden Englischkenntnissen. Das war auch immer ehrlich. Aber auch da hat er überhaupt kein Hehl draus gemacht und ist da auch durchgegangen und hat da auch immer gerade rausgesprochen. Da habe ich natürlich viel von gelernt und hat mir natürlich auch viele Hinweise und Tipps gegeben. Also ich sag mal, er war damals schon mehr der, also er war der Ehrenamtliche und ich war der Hauptamtliche, kann man ja so offen sagen, auch zu der Zeit. Und ich habe eigentlich mich mehr um das Tagesgeschäft gekümmert und dann kam ja auch irgendwann der Punkt, wo wir dann nach der Förderhalle dann auch noch die Campushalle gebaut haben, alle zusammen natürlich. Aber da hat Manni mehr und mehr den, ich sag mal, die strategischen Fragen dann so behandelt. Und wir haben da viel gesprochen. Wir haben auch zusammen in einem Büro gesessen, gegenüber, und haben da eigentlich auch viel sprechen können. Und ich glaube, das war eine ganz gute Kombination. Wir haben auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt in der Anfangsphase. Also wenn ein Älterer einem Jungen denn so ein bisschen auch Platz machen muss, das hat sich aber dann relativ schnell erledigt. Da wird Frey sich auch noch dran erinnern. Dann haben wir uns zusammengerauft, zusammengesessen. Und alles dann im Sinne der SG auch weiter gemacht.
Hast du tatsächlich in dieser Zeit der Übergabe auch Dinge lernen können, die du 20 Jahre später bei deiner Übergabe an Holger Glandorf anwenden konntest?
Ja, doch, schon. Also es gibt ja so wichtige Dinge, also einfach erstmal loslassen können, aber auch weitergeben und auch gönnen können. Ne? Also nicht denken, dass man alles besser weiß und so. Ich glaube, das habe ich bei Manni eigentlich nie das Gefühl gehabt. Er hat viel auch bei ihm zu Hause gesessen und hat er gesagt, pass auf, ich kenne den, ruf mal den an, lern mal den kennen. Und das mache ich jetzt auch. Das ist so ein Ding, so eine Sache, die habe ich schon gelernt.
Ab 2002, da ist Manni dann vom Posten zurückgetreten, beziehungsweise er hat sich einfach zurückgezogen. Wie war sein Einfluss danach, in den Jahren danach, Friedrich?
Ja, danach hat er praktisch natürlich auch informell immer einen guten Draht zur Mannschaft gehabt, aber er hat auch immer an Beiratssitzungen der SG teilgenommen und hat da seine Expertise eingebracht. Das war eigentlich das Wesentliche. Da haben wir uns dann immer über strategische Fragen unterhalten, also welche Spieler wir sozusagen angreifen wollten, wenn ich das mal so sagen darf. Und er hat schon immer auch noch einen guten Draht zu einzelnen Spielern gehabt, was auch sehr wichtig war, um die an uns zu binden, sage ich jetzt mal, auch emotional an uns zu binden.
Wie stand es denn um seine Handballexpertise? Wir haben jetzt schon über seine Führungsfähigkeiten gesprochen und seine...
Naja, wenn wir jetzt von Anekdoten sprechen, er hat natürlich schon zu ihm gesagt, also es gibt ja nur zwei Leute in Deutschland, die richtig Ahnung von Handball haben. Den einen war, glaube ich, Harry Schmitz und der andere war er, glaube ich, nicht. Das haben wir immer, aber nur beim dritten Bier hat er das erzählt. Und Olli Bredemeier noch, ja, vielleicht noch. Das waren immer die Namen. Aber ja, ich muss schon sagen, ich habe das am Anfang gesagt, er war ein Netzwerker. Er hat natürlich jeden Tag telefoniert, jeden Tag. So viel kann gar kein Mensch telefonieren. Also das geht morgens los bis kurz vorm Spiel. Hat er mit allen Leuten telefoniert, er kannte alle Schiedsrichter, er wusste über alle Eigenschaften der Schiedsrichter Bescheid und er kannte jeden Manager und man hat sich ständig ausgetauscht. Und darüber hat er natürlich über Jahre eine Expertise aufgebaut und natürlich auch einen eigenen Blick auf das Spielfeld gehabt und auf die Spiele. Aber er hat eben auch viel gehört und sich ausgetauscht und diskutiert mit anderen. Dann baust du was auf dann natürlich.
Und dann natürlich auch Spieler entsprechend verpflichtet. Dirk, wie kann man sich das denn vorstellen? Heute stecken da natürlich wesentlich mehr Leute dahinter. Ihr habt als SG in vielen Ländern auch eure Ansprechpartner, die euch sicherlich auch Spiele empfehlen und dann guckt ihr da genauer hin. Wie war das denn zum Beispiel in den 90ern?
Ja, da hat natürlich auch viel stattgefunden, in Zusammenarbeit mit den Trainern. Das ist ganz wichtig. Das hat damals schon begonnen. Und die, ich sage ja immer, die großen Erfolge der SG, also der SG Weiche Handewitt, das waren die Aufstiegszeiten und so, aber jetzt auch die Erfolge, wo wir Europapokal, Titelpokalsieger und deutsche Meisterschaften gewonnen haben, sind immer einhergegangen mit langen Zusammenarbeiten von Trainern. Da gibt es ja Kent Harry, da gibt es ja Anders Dahl Nielsen. Nocker war ja nicht so lange da, hat aber zumindest ja den Aufstieg geschafft. Ich weiß gar nicht, ein oder zweimal. Ich habe ja noch unter Nocker trainiert. Aber diese Konstanz war immer wichtig. Und da entwickelt sich natürlich auch ein Gefühl, wie entwickelt man eine Mannschaft. Denn sagt Anders zum Beispiel, oder in Dänemark, da gibt es echt gute Spieler. Dadurch haben wir natürlich auch viele Kontakte nach Dänemark gekriegt. Wenn man daran erinnert, ein großer Teil des Erfolgs der Geschichte der SG liegt ja auch darin begründet, dass wir immer gute dänische Spieler gehabt haben. Muss man ja auch so fairerweise Gott sei Dank sagen. Sonst hätten wir uns ja nie auf dieses konstante Niveau begeben können. Aber das hat immer sehr gut funktioniert. Und da hat Manni auch ein gutes Auge für gehabt. Und dann am Ende die Verhandlungen und Gespräche, die haben wir dann schon immer gemeinsam geführt. Also mit Trainern. Viele Spieler haben auch mitgeholfen. Ich bin mit Manni oft hingefahren. Frech und ich waren auch des Öfteren unterwegs und haben versucht, Spieler zu überzeugen. Also hat schon immer gut funktioniert.
Ja, bei Autobahngesprächen mit Matthias Hahn und Jan Fechter war ich dabei, kann mich erinnern. Ich kann mich auch erinnern, dass wir mal, aber ich weiß gar nicht, um welchen Spieler es ging. Wir waren mal in Nordrhein-Westfalen auf der Autobahn unterwegs, Manni und ich, da warst du, glaube ich, in Hamburg oder was, ich weiß das gar nicht mehr, da hat er immer noch geholfen. Und da haben wir uns bei IKEA getroffen. Und da haben wir uns mit dem Spieler getroffen, da ist aber nichts geworden. Und wir beide waren noch so im Kopf durcheinander vor dem Gespräch. Wir konnten bei IKEA gar nicht mehr rausfinden. Manni wusste den Weg nicht mehr und ich auch nicht. Ich war noch nie bei IKEA gewesen und Manni schon gar nicht. Das war eine Anekdote, die ich nie vergesse.
Was sind denn Autobahngespräche?
Ja, die gab es viele. Ja. Man hat sich immer zwischen auf halber Strecke in der Autobahnraststätte getroffen. Man konnte sich ja schlecht am Ort des Spielers treffen, weil wurde ja sofort bekannt. Und der Spieler sollte ja eigentlich auch nicht in Flensburg gesehen werden. Deswegen hat man sich eigentlich immer oder ganz oft auf Autobahnraststätten getroffen.
Friedrich, du hast eine Liste vor dir liegen. Hast du ein paar Beispiele für Spieler, bei denen man wirklich sagen kann, dass es durchaus der Verdienst von Manni Werner, dass der in Flensburg gelandet ist?
Ja, das sind einige, sage ich jetzt mal. Ich hatte eben schon Jan Fechter, Matthias Hahn genannt. Ich habe hier André Klimowitz, kennen ja viele auch noch. Lars Christian sowieso, da war er schon, hatte er ja schon sehr früh Kontakt. Christian Jermint. Roger Kendall, zu denen hatte er auch ein ganz persönliches Verhältnis. Thomas Knorr, Igor Lavrov, kann mich auch noch gut dran erinnern. Das waren so die Namen, die da. Jan-Albert Jørgensen, das war mehr Nocker noch vorher. Der hat ja Nocker aus Dänemark noch geholt. Jan-Albert Jørgensen ist ja auch eine SG-Größe. Und Laszlo Jeppesen auch noch, kann man sagen. Manni Werner. Und Joachim Bolzen natürlich. Also ich habe hier. Und Sören Strüger. Und zuletzt, und darauf war er ganz stolz, weil da ist er seine Verbindung zu seiner Heimat, Marcin Liewski. Den hatte er ja auch geholt. Der kam ja aus Danzig. Und Manni kam ja auch gebürtig aus Danzig. Ist er als, muss ich ja nochmal erzählen, als Flüchtling ja nach dem Krieg nach Flensburg gekommen. Und hat er in ganz armen Verhältnissen gelebt damals. Und er hat immer seine Geschichten erzählt, weil er sehr schnell auf den Beinen war, wenn der Güterzug langsam durch Weiche fuhr, auf den Güterzug geklettert ist und Kohl runtergeschmissen hat, also Kohl geklaut hat. Und Kartoffeln. Ja, so fing das alles an.
Und auf Marcin Liewski war er dann besonders stolz.
Ja, weil der nun aus Leipzig, mit dem hat er auch eine ganz enge Verbindung gehabt, ja.
Und Marcin, kann ich mich auch noch daran erinnern, kam an dem ersten Tag zum Gespräch hier hoch, war gerade polnischer Meister geworden. Und hatte lila Haare. Die haben sich dann irgendwie alle die Haare lila gefärbt. Da hat Manni auch erst mal geguckt. Aber das stimmt. Marcin ist so eine Herzensangelegenheit von ihm gewesen.
Ja, du hast auch Lars Christiansen genannt. Lars hat auch bei Instagram geschrieben, Manni, du warst immer für mich da, als ich ganz jung zur SG kam. Da kommt auch noch mal das mit diesem väterlichen Freund, denke ich mal, zur Geltung. Auch für die HBL im Ganzen, also für die Handball-Bundesliga im Ganzen, hat er ja sich eingesetzt. Könnt ihr das mal ein bisschen erklären, Friedrich, du vielleicht vorneweg?
Ja, da hat er wirklich sehr stark genetzwerkt. Ich habe ja immer zu ihm gesagt, Manni, lass mich in Ruhe mit diesen überregionalen Funktionärswesen. Dafür habe ich keine Geduld und kein Verständnis, wie man solche Sachen angehen muss. Ich habe einmal an einer HBL-Veranstaltung teilgenommen, da habe ich gesagt, da gehe ich nie wieder hin, weil da treffen die sich alle abends an der Theke und besprechen das Gegenteil von dem, was sie nächsten Tag abstimmen. Da muss ich nicht wieder dabei sein, habe ich gesagt. Na, jedenfalls, Manni hat, wie gesagt, durch seine Telefoniererei, aber auch durch seine Anwesenheit bei allen Präsenztagungen damals, gab es ja noch kein Homeoffice, hat er eben wirklich ein gutes Netzwerk dort, ich will nicht sagen gesponnen, sondern aufgebaut und hat auch viel für unser Ansehen dort getan, überregional. Wir waren ja, SG Weiche Handewitt war ja so ein bisschen, sag ich jetzt mal, Hölle Nord im negativen Sinne teilweise, auch so von der Art des Auftretens, kämpferisch, aber auch manchmal grenzwertig. Und Manni hat also sehr viel für das Image, auch gerade in den 90er Jahren, dass die SG dann irgendwo auch sich mit einem Namen in der Handballwelt etablieren konnte. Dafür hat er sehr viel getan. Nicht nur kann ja nicht nur sportlich gelingen, sondern man muss ja auch als Verein ein Ansehen aufbauen. Und das hat er wirklich gut gemacht.
Wurde dann auch Ehrenmitglied der HBL, genauso ist er Ehrenmitglied der SG. Ehrenbürger der Stadt Flensburg, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Das Fußballstadion in Flensburg-Weiche trägt ja auch seinen Namen. Das zeigt, denke ich mal, die Spuren, die er hinterlassen hat. Und man muss sich ja eigentlich auch nur einmal vor Augen führen. 74 Gründung SG Weiche Handewitt. Also von 49 Jahren. Und bis 2002 war er dann Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt. Also war er ja alleine 28 von 49 Jahren wirklich, also mehr als die Hälfte der Zeit, in ganz vorne mit dabei. Das ist ja durchaus sehr eindrucksvoll. Okay, ich glaube, wir haben es in der halben Stunde. Das ist natürlich ganz, ganz schwer, das so zu greifen und so zu fassen. Aber ich glaube, wir konnten einen kleinen Eindruck vermitteln, was Manni Werner für die SG geleistet und für die SG bedeutet hat. Es ist vor kurzem eine weitere Person aus dem Leben geschieden, die viel für die SG gemacht hat, aber auch sehr viel im Hintergrund, was vielen Leuten dann vielleicht gar nicht bekannt ist. Deswegen sprechen wir da jetzt auch noch mal drüber, nämlich Mike Lassen, auch ein Beiratsmitglied. Dirk, vielleicht kannst du mal ein bisschen umreißen, was Mike Lassen alles für die SG gemacht hat.
Ja, da kann man auch lange drüber reden. Also Mike hat sicherlich auch mehr als eine Stunde dafür verdient. Mike hat schon in der Wikinghalle gesessen, als Fan, auch mit seiner Familie. Ich kenne Mike nun auch sehr gut und lange. Und um das auf den Punkt zu bringen, kann man so sagen, die SG, das würde es in der heutigen SG so in der Form nicht geben, wenn Mike Lassen nicht zu bestimmten Zeiten, in wichtigen Zeiten, die SG immer unterstützt hätte. Das kann man deutlich sagen. Er ist unser größter Gesellschafter. Er ist ein Handballer mit Leidenschaft. Seine Familie steht dahinter, hat immer dahinter gestanden. Neben Mike war ja auch Anja bei uns im Beirat. Ich weiß, Wiebke ist, das nicht nur Wiebke, auch Bente und Anne sind große SG-Fans. Das ist ein großer Verlust, dass Mike leider, ich sag mal, von uns gegangen ist. Aber ich denke mal, dass am jetzt kommenden Wochenende gegen die Rhein-Neckar-Löwen werden wir das auch entsprechend würdigen. Und das hat Mike auch verdient und seine Familie auch die dazugehörigen Unternehmen. Das ist ja Nordschrott, Balzersen gehört dazu, das ist ja auch Familie. Also Mike hat schon echt große Spuren in der SG hinterlassen. Und jeder weiß, wo er sitzt, jeder weiß, wo er gesessen hat. Auch seine, wie ich finde, auch seine die sehr direkte Art, ich sag mal, Dinge anzusprechen, was ja gut ist. Auch mit aller Kritik, aber auch mit allem, was so dazugehört. Das ist schon ein herber Verlust, also für uns alle. Und das ist, wenn man von Familie spricht, dann hat Mike am Ende auch immer unsere SG als die Familie angesehen. Und Mike ist ein großer Teil unserer SG-Familie. Das war sicherlich auch damals vorausschauend gesehen, dass man auch solche Unternehmer und auch solche leidenschaftlichen Unternehmer mit Herzblut für die SG gewonnen hat. Und wie gesagt, Mike hat echt, echt große Spuren hinterlassen.
Friedrich, er hat vermutlich ermöglicht, dass der ein oder andere Spieler nach Flensburg gekommen ist, den man ansonsten hier nicht hätte sehen können.
Genau, er hat also natürlich durch seine permanente Unterstützung der SG geholfen, auch in schwierigen Zeiten, wo der eine oder andere vielleicht so ein bisschen versucht hat, die Ausrede zu finden, ihr habt Fehler gemacht, die müsst ihr erstmal selber bereinigen und dann helfe ich euch wieder. Mike hat erkannt, dass auch immer unternehmerisch nicht immer alles gerade ausläuft und dass man auch im Nachhinein einiges hätte besser machen können. Dann hat er das zwar auch angesprochen, hat aber dann trotzdem geholfen und hat uns aus der Patsche wieder geholfen. Und wenn man ihn gezielt angesprochen hat auf Spielerverpflichtungen, dann stand er auch zur Seite und hat geholfen. Also das muss man wirklich sagen. Das ist, Dirk hat es ja erzählt, ich kann es nur uneingeschränkt unterstützen und sagen, er war ja unser größter Gesellschafter und hat da, sag ich mal, wirklich die SG mitgeprägt, das muss man sagen.
Das heißt, er hat für euch auch ein Stück weit Sicherheit gestiftet. Was bedeutet das denn für die SG, dieser Verlust, für den Beirat?
Na, ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen sacken. Man braucht eine gewisse Zeit, Abstand zu gewinnen davon. Ich weiß, dass er, seine Familie, auch die Unternehmen immer hinter der SG nicht nur gestanden haben, sondern auch stehen. Und er hat ja auch, das kann man hier vielleicht auch so sagen, wenn ich das darf, auch ein bisschen vorausschauend gehandelt. Und es ist nicht so, dass wir jetzt völlig alleine gelassen worden sind von Mike, sondern er hat schon vorausgeschaut. Und dafür kann man ihm nur unendlich dankbar sein.
Also zwei traurige Themen, aber im Positiven gesprochen haben wir über zwei Menschen geredet, die wahnsinnig viel bewegt haben für die SG. Man kann es nur wiederholen, ohne die SG dann auch nicht da wäre, wo sie heute ist. Ich mache jetzt noch einmal einen harten Cut. Das ist leider manchmal so. Das musste ich auch in der letzten Folge schon machen, nachdem ich die einleitenden Worte gefunden hatte. Musste ich den Cut zu Oskar Zertovic hinkriegen. Jetzt einmal noch den Cut in die Aktualität. Die SG hatte jetzt eine längere Pause. Die Folge erscheint wie immer am Dienstag und abends spielt die SG dann in Elverum, European League. Friedrich, hohe Erwartungen vor der Saison. Jetzt steht die SG mit 16-6 Punkten in der Bundesliga da. Ist in Europa gut und vernünftig gestartet. Und im Dezember geht es dann ja auch endlich im Pokal für die SG. Oder steigt sie ja erst ein mit dem Achtelfinale. Wie ist denn bisher so deine Wahrnehmung?
Na, erstmal ist er positiv, dass wir 4 Punkte vor dem THW stehen werden. Wenn mir das einer vor Saisonbeginn gesagt hätte, hätte ich das schon als gut empfunden. Ja, wir sind ja nicht hundertprozentig zufrieden, das darf man ja nicht sein, sage ich jetzt mal, bei 6 Minuspunkten. Auf der anderen Seite haben wir zu Saisonbeginn gesagt, auch im Gesellschafterkreis, jedenfalls ich habe es gesagt, vielleicht andere haben das ein bisschen anders gesehen, Handball ist ein Mannschaftssport. Und das haben ja auch verschiedene Trainer schon immer gesagt zu uns, wenn wir keine Geduld hatten. Du brauchst ja, und gerade wenn du so viele neue Mannschaftsteile hast und nur so viele neue Spieler hast, du brauchst ein halbes bis 3-4 Jahre, bis so eine Mannschaft sich eingespielt hat. Und das sieht man ja jetzt auch, dass sie nach und nach eingespielter wirkt. Am Anfang war das hier und da natürlich schon viel Stückwerk dann auch, gute Einzelspieler, aber es fehlte das Zusammenwirken, das optimale Zusammenwirken. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass es weiter nach vorne geht. Aber wir wollen natürlich auch weiter nach vorne.
Dirk, was stimmt dich konkret positiv? Was siehst du, was dich daran glauben lässt, dass es noch eine richtig gute Saison wird?
Ja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also da stimme ich jetzt Friedrich 100% zu. Die Entwicklung stimmt mich positiv. Wir müssen verschont bleiben von Verletzungen, ohne dass man darauf zu lange schauen sollte und gucken sollte. Aber der Weg ist schon ganz richtig und wir müssen auch ein bisschen Geduld haben. Die Mannschaft hat echtes Potenzial. Ich glaube, dass wenn man auch jetzt auf die nächsten ein, zwei Jahre guckt, da wird sich die Mannschaft sicherlich noch weiterentwickeln, sowohl von der Entwicklung bei uns, bei der SG, aber auch mit den Spielern, die noch dazukommen. Und das wird reifen, das wird gut. Ich finde echt richtig gut, wie die Stimmung in der Halle mittlerweile ist, dass die Halle wieder richtig voll ist. Ich hoffe auch weiterhin, dass der Zuschauer in die Halle kommen und wissen, was die SG für diese Region bedeutet und gerne auch noch mehr zu den Europapokalspielen, weil auch das ist nicht ganz so einfach. Und da, finde ich, sind wir alle auf dem richtigen Weg und das wünsche ich mir.
Aber gegen Schaffhausen immerhin 2.900, das war letzte Saison auch schon anders.
Ja, deswegen, ich sage ja, wir sind auf dem richtigen Weg und da geht noch mehr. Wenn wir jetzt als nächstes, weiß ich gar nicht, gegen wen wir spielen im Europapokal, dann sollten wir auch Schaffhausen knacken.
Ja, ihr habt genau Elverum auswärts erstmal, dann kommt Elverum hierher und dann zum Abschluss nochmal Lofzenzettinje. Das dürfte dann wieder ein bisschen schwieriger werden, die Halle voll zu kriegen. Aber
naja, in die Halle kommen ist immer gut. Live ist besser als alles andere.
Ich dachte, du wolltest noch was sagen, Friedrich, du hast es ausgeholt.
Nee, ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal sagen, dass man auch immer wieder rüber transportieren muss, auch für die Region, dass es eigentlich nicht alles selbstverständlich ist, was hier auf die Beine gestellt wird. Thema hatten wir vorhin mit Mike Lassen, mit Manni Werner, der ja Manni Werner hat bis zur Selbstaufgabe ja für den Verein gearbeitet, kann man fast sagen. Und Mike Lassen hat sich sehr engagiert, die sind beide nicht mehr da. Aber es ist, viele sollten es auch nicht als vieles so als selbstverständlich erkennen. Die sollten dann auch mal in die Halle kommen und auch mal, ich weiß ja nicht unbedingt zufrieden sein, aber sich freuen, wenn es dann weiter vorangeht. Und man kann ja sagen, Sportverein, ich bin ja TSB-Vorsitzender, sind allgemein systemrelevant. Wird auch immer ein bisschen unterschätzt für eine Gesellschaft, aber die SG ist für Flensburg eigentlich mehr als systemrelevant. Das sollte Politik und Zuschauer und Wirtschaft nicht vergessen, dass wir, was wir hier auf die Beine stellen, oder alle Beteiligten, also ich meine jetzt nicht mich persönlich, sondern alle Beteiligten, die daran mitwirken. Und wäre schön, wenn das auch gerade bei den Europapokalspielen noch stärker honoriert werden würde.
Dirk, Friedrich, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir über hauptsächlich natürlich Manni Werner gesprochen habt, der einfach mehr im Vordergrund stand, aber auch kurz über Mike Lassen, der eben im Hintergrund gewirkt hat. Alle Hölle Nord-Folgen gibt's auf saz.de, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Passt bis dahin auf euch auf und tschüss. Ciao.
Tschüss an alle.